Zu Gast bei mir im Studio ist jetzt Yannis Emanuelidis vom Zentrum für angewandte Politikforschung in München. Er hat sich intensiv mit der Frage des EU-Beitritts der Türkei beschäftigt. Herr Emanuelidis, am Montag haben die EU-Beitrittsverhandlungen begonnen. Wann könnte die Türkei denn nun tatsächlich Vollmitglied sein?
Also falls sie jemals Vollmitglied werden sollte, wird es meines Erachtens sicherlich 10 bis 15 Jahre Minimum dauern. Es gibt einen Indikator, der ziemlich fest ist, nämlich die Tatsache, dass der Finanzrahmen ab 2014 erst abgesteckt werden muss, bevor sie Mitglied der EU werden kann. Das bedeutet, frühestens 2013 können die Beitrittsverhandlungen abgeschlossen werden. Das wären 8 Jahre. Aber meines Erachtens gibt es so viele Probleme in diesem Prozess von türkischer, aber auch von EU-europäischer Seite, dass es meines Erachtens 10 bis 15 Jahre wohl dauern wird. Und auch dann ist es noch nicht klar, ob die Türkei Mitglied der EU werden kann oder nicht.
Warum ist es noch nicht klar?
Weil im Gegensatz zu bisherigen Erweiterungsrunden wir wohl in den einen oder anderen Mitgliedstaat ein Referendum haben werden. Wir werden in Frankreich und Österreich, das ist bereits in Aussicht gestellt worden, aber auch in Ländern wie Tschechien wird darüber diskutiert, ob es ein Referendum geben soll zu der Frage eines Beitritts und dann auch speziell zur Frage des Türkei-Beitritts. Und dieses Referendum, wenn es negativ ausfällt, würde bedeuten, dass der Beitrittsvertrag nicht ratifiziert werden kann. Und wenn der nicht ratifiziert werden kann, kann ein Staat auch nicht Mitglied der Europäischen Union werden.
Das heißt, die öffentliche Meinung in verschiedenen Ländern könnte diese Beitrittsverhandlungen noch stoppen.
Das stimmt. Am Ende des Prozesses muss dann in dem jeweiligen Land X oder Y in einem Referendum Ja zum Beitritt gesagt werden. Und falls die öffentliche Meinung dagegen ist, dann würde das bedeuten, dass der Beitritt nicht vollzogen werden kann. Wobei man dabei bedenken muss, dass sich die Türkei im Zuge dieses Prozesses, des Heranführungsprozesses an die Europäische Union in den nächsten 10 bis 15 Jahren maßgeblich verändern muss. Und dies würde natürlich zur Folge haben, dass auch das Bild der Türkei in der Bevölkerung der Europäischen Union sich verändern würde. Von daher würde ich nicht von der heutigen Stimmungslage 1:1 auf projizieren auf die Situation in 10 oder 15 Jahren.
Nun sind ja auch schon einige Forderungen an die Türkei gestellt worden. Interessanterweise ist aber vor den Beitrittsverhandlungen zwar gesagt worden, die Türkei müsse die Republik Zypern anerkennen, aber es ist nicht vor den Beitrittsverhandlungen tatsächlich erfolgt. Hat die EU dazu große Zugeständnisse gemacht?
Nein, das glaube ich nicht, denn es ist festgeschrieben, dass die Türkei im Zuge des Prozesses Zypern anerkennen muss, dass sie den Friedensprozess, den Einigungsprozess in Zypern aktiv unterstützen muss. Und man ist damit zu rechnen, dass die griechische Regierung oder die griechisch-zypriotische Regierung der Zypischen Republik auch weiterhin Druck ausüben wird auf die türkische Regierung über den Hebel Beitrittsverhandlungen, über den Hebel Beitrittsprozess, wobei man sagen muss, dass die türkische Führung auch interessiert ist oder in den letzten Jahren interessiert war an einer Einigung in der Zypernfrage und hier nicht dagegen Politik gemacht hat. Aber sie wird sich auch diesen Trumpf, nämlich die Frage Anerkennung der Republik Zypern, auch nicht so schnell nehmen lassen. Also hier ist natürlich ein heftiges Gerange, politisches Gerange, und da will man sich nicht die besten Karten nehmen lassen.
Ein Argument der Befürworter war immer, dass man der Türkei schon sehr lange versprochen hat, dass es zu diesen Beitrittsverhandlungen kommt. 1963 sogar gab es eigentlich schon ein Assoziierungsabkommen mit der Türkei. Was stand denn da drin?
Da standen diverse Elemente der Heranführung bzw. eine engere Beziehung zwischen der damaligen Europäischen Gemeinschaft und den Europäischen Gemeinschaften der Türkei drin, mit sehr vielen Details. Aber es war ja nicht so, dass 1963 der einzige Moment war, wo man die Türkei an die Europäische Gemeinschaft, Europäische Union gebunden hat und auch diese Perspektive einer Mitgliedschaft in Aussicht gestellt hat, sondern hat das im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte wiederholt getan. Und vor allem natürlich auch während der 90er Jahre, als die Fundamentalopposition Griechenlands gegen einen Beitritt der Türkei aufgegeben wurde. Und da hat man 97, 99, 2001, das sind Wegmarken, bei denen man der Türkei immer wieder in Aussicht gestellt hat, dass sie die europäische Perspektive hat und dass, wenn sie die Kriterien erfüllt, Mitglied der Europäischen Union werden kann.
Muss sowas einen Automatismus auslösen?
Also in der Vergangenheit hatte es einen gewissen Automatismus. Also wir hatten noch nie Verhandlungen, die nicht zum Abschluss geführt haben. Wir hatten mal den Fall zweimal mit Norwegen, dass die norwegische Bevölkerung am Ende gegen einen Beitritt gestimmt hat, obwohl man die Beitrittsverhandlungen abgeschlossen hatte. Aber wir hatten noch nie den Fall, dass die Verhandlungen nicht abgeschlossen wurden. Im türkischen Fall, das ist meines Erachtens ein Sonderfall, denn es gibt eine starke Opposition in den EU-Mitgliedstaaten, auch in der Bevölkerung gegen eine Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Und das könnte dazu führen, dass die Verhandlungen für die Türkei viel schwieriger werden, als das noch der Fall war für die Staaten Mittel- und Osteuropas.
Nun, öffentliche Meinung hin oder her, die Befürworter sagen ja, darum geht es letztendlich gar nicht, weil die Türkei eine Brückenkopffunktion hat zu islamischen Ländern, die an die Türkei angrenzen. Würde denn eine Ablehnung der Vollmitgliedschaft automatisch dazu führen, dass die Türkei sich diesen Ländern zuwendet?
Es kommt auf die Bedingungen dieser Ablehnung an. Also wenn die Türkei selbst sagen würde, sie möchte nicht Mitglied der Europäischen Union in 10 oder 15 Jahren, wenn das der Fall sein sollte, werden, dann sieht die Situation so aus, dass das keine Kritik hervorrufen wird. Sollte es tatsächlich so sein, dass die Europäische Union, die EU-Mitgliedstaaten oder einige EU-Mitgliedstaaten der Türkei den Beitritt zur Europäischen Union verwehren, obwohl sie die Bedingungen erfüllt, die ihr gestellt wurden, dann wird das sicherlich auch in der Nachbarregion der Türkei, im Nahen und Mittleren Osten vor allem, natürlich einen Reflex auslösen. Einen Reflex auslösen in Richtung, dass das eine Entscheidung ist, die bedingt ist durch die Andersartigkeit der Türkei, vor allem natürlich der Andersartigkeit der Religion, also dass es nicht Christen sind oder vornehmlich Christen. Also es hätte eine negative Folgewirkung für die Region in der Nähe der Türkei bzw. im Südosten der Türkei.
Nun gibt es da natürlich auch andere Meinungen dazu. Der Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat vor einiger Zeit in einem Zeitinterview gesagt, das würde gar nicht stimmen, denn die Türkei würde von keinem islamischen Land als Vorbild akzeptiert. Ist das denn so?
Also ich kann Ihnen nur vielleicht von persönlichen Erfahrungen berichten. Ich war vor einigen Wochen mit arabischen Kollegen zusammen und da haben wir die Situation in ihren jeweiligen Ländern erörtert. Und die Frage, die ich mehreren dieser Kollegen gestellt habe, war, welche Veränderungsprozesse müssen denn in ihrem Land stattfinden? Und wie stellen Sie sich denn vor, dass sich Ihr Land entwickelt? Und ich habe da von mehreren Seiten die gleiche Antwort gehört, nämlich, dass Sie sich orientieren wollen an diesem türkischen Modell. Das heißt nicht, dass sie das türkische Modell 1:1 umsetzen können. Dafür sind diese Länder viel zu heterogen und unterschiedlich. Aber dass sie sich an einem Modell orientieren, dass es möglich ist, eine westliche Orientierung zu haben und gleichzeitig die religiösen, die muslimischen Werte hoch zu schätzen. Und von daher hat es eine gewisse Modellfunktion, die man nicht unterschätzen sollte.
Herr Emanuelidis, die Frage nach der Gleichstellung der Frau, die Frage nach den Menschenrechten, das ist häufig ein Thema, wenn es um diese EU-Beitrittsverhandlungen geht. Wie weit ist die Türkei denn tatsächlich von unserer europäischen Kultur, wie wir sie uns heute vorstellen, entfernt?
Also ich glaube, dass Sie zu Recht erwähnen, dass es in der Türkei noch Probleme gibt. Probleme mit der Frage, mit Menschenrechtsfragen, mit der Frage der Gleichbehandlung von Mann und Frau. Auch noch andere Probleme. Rolle des Militärs ist ein weiteres zentrales Problem. Das Rechtssystem der Türkei ist auch noch defizitär. Alles diese Punkte müssen natürlich im Zuge des Verhandlungsprozesses, des weiteren Beitrittsprozesses verändert und reformiert werden. Also die größte Arbeit liegt der Türkei noch vor ihr und ist noch nicht erledigt. Aber ich glaube, das darf man nicht koppeln mit der Frage, ob die Türkei der europäischen Kultur entspricht. Also ich glaube, dass die kulturelle Vielfalt kein Argument gegen einen Beitritt der Türkei sein sollte, genauso wie auch die religiöse Vielfalt der Europäischen Union. Und gleichzeitig sollte man auch erwähnen, dass wir ja bereits in der Europäischen Union sehr viele Mitbürger haben, die türkischer Herkunft sind oder aus der Türkei kommen und immer noch türkische Staatsbürgerschaft besitzen. Und mit dieser kulturellen Pluralität sollten wir keine Probleme haben.
Sie haben gerade angesprochen, wir haben sehr viele türkische Gastarbeiter hier in Deutschland. Es gibt wissenschaftliche Schätzungen, die sagen, nach einem EU-Beitritt der Türkei werden rund 4 Millionen Menschen sich jährlich auf den Weg machen in die EU aus dem armen anatolischen Hinterland sozusagen. Kann das die EU überhaupt verkraften?
Also grundsätzlich gilt, dass davon auszugehen ist, dass es Schutzklauseln geben wird, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht vom Tag 1 eines Beitritts der Türkei gelten wird. Es gibt auch die Überlegung, dass man Schutzklauseln dauerhaft einrichtet, dass also die Arbeitnehmerfreizügigkeit im Fall der Türkei für gewisse Mitgliedstaaten niemals in der Zukunft gelten würde. Das würde bedeuten, dass wenn eine österreichische Regierung oder die deutsche Regierung oder eine andere Regierung, die Probleme für ihre nationalen Arbeitsmärkte sieht, entscheidet, dass sie die Arbeitnehmerfreizügigkeit gegenüber der Türkei nicht einführen möchte, dann könnte sie das tun.
Werfen wir noch mal einen Blick in die Türkei selbst. Am vergangenen Wochenende waren Bilder zu sehen aus Ankara von großen Demonstrationen. Seltsamerweise nicht etwa gegen Österreich, die gegen die Beitrittsverhandlungen waren oder gegen eine Vollmitgliedschaft waren, sondern seltsamerweise gegen die EU. Wie stark sind denn die Türken? Wie stark ist denn die öffentliche Meinung in der Türkei für einen EU-Beitritt?
Also letzte Umfragen, seriöse Umfragen belegen immer noch, dass eine große Mehrheit der Türken für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union sind, also so circa 60%. Aber die Zahl derjenigen, die eine Mitgliedschaft in der Türkei nicht unterstützen, wächst. Und es gibt nationalistische Tendenzen tatsächlich in der Türkei. Die haben letztlich sicher auch damit zu tun, dass die Türkei in den letzten Jahren in einer Art und Weise behandelt wurde von der Europäischen Union, die dort interpretiert wird als eine Form der Ablehnung. dass im Grunde genommen die Europäische Union die Türkei gar nicht haben will. Und das führt natürlich zu einem gewissen Reflex, zu einem nationalistischen Reflex, der sagt, wenn man uns nicht haben will, dann wollen wir auch nicht Mitglied dieses Clubs werden.
Nun scheint es schon auf einem sehr niedrigen Level sehr schwierig zu sein. Die EU hat zum Beispiel die Forderung gestellt, dass die Türken neben der Anerkennung der Republik Zypern auch anerkennen müssen, dass es den Völkermord an den Armeniern gegeben hat. Warum ist das für die Türken so schwierig? Das steht in jedem Geschichtsbuch.
Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, die noch überwunden werden muss. Aber das sind historische Hinterlassenschaften, die man nicht einfach aus dem Weg räumen kann. Es gibt meines Erachtens eine Bewegung in der Türkei, dass man sich mit seiner eigenen Geschichte viel stärker noch auseinandersetzt und gewisse Realitäten anerkennt.
Aber wie viele Befürworter gibt es in der Türkei für diese Auseinandersetzung mit der Geschichte? Denn interessanterweise wird ja Orhan Pamuk, der Schriftsteller, im Dezember in Istanbul vor Gericht stehen. Genau deshalb, weil er gesagt hat, es wird nach wie vor tabuisiert.
Da haben Sie recht. Es ist nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist. Deswegen muss man sozusagen auch eine Bewusstseinsaufklärung in der türkischen Bevölkerung betreiben. Man kann also nicht von oben aufdoktroyieren, dass sich die Zivilgesellschaft ändert. Das ist ein langfristiger Prozess.
Herr Emanuelidis, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.